ARD.
Ihr hört den Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3. Uns bekommt ihr in der App, der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Einer der besten Hornisten der Welt ist dieses Mal mein Gast im Sonntagstalk von SR1 und HR3. Es ist Felix Klieser und ich bin Bärbel Schäfer. Mit 4 Jahren, lieber Herr Klieser, haben Sie gesagt, hey, Horn? Das ist doch ein Instrument, das würde ich gerne spielen. Sie kommen nicht aus einer Dynastie von Hornisten, oder?
Nee, ich komme noch nicht mal aus einer Dynastie von Musikern. Also ich komme musikalisch vollkommen unbeleckt daher. Und meine Eltern haben, also in meiner Familie, niemand hat ein Instrument gespielt, auch nicht mal zu Weihnachten, ein paar Weihnachtslieder, komplett gar nichts. Und deswegen war es schon erstaunlich, dass ich irgendwie auf das Horn gekommen bin. Und das ist immer so eine beliebte Frage, ja, warum denn Horn? Wie kommt man mit 4 Jahren auf die Idee, Horn zu spielen? Und ich muss dann immer ganz kleinlaut zugeben, dass ich es ehrlich gesagt gar nicht weiß. Ich war nie in einem Konzert, ich habe nie einen Hornisten getroffen irgendwo, bin nie einem Horn begegnet. Und ich weiß noch, als ich zu meinen Eltern gegangen bin, habe gesagt, ich würde gerne Horn lernen. Da haben die mich mit ganz großen Augen angeguckt und meinten nur, was meinst du denn jetzt mit Horn? Was ist denn das überhaupt?
Interessant, dass das Erinnerungsvermögen da verblasst. Also mit 5 Jahren hatten sie dann ja das erste Mal Hornunterricht und ich glaube 2014 mit 23 den ersten Echo Klassik abgeräumt als Nachwuchskünstler des Jahres. Was hat denn dieses Instrument, dass Sie es so feiern?
Ich glaube, das, was ich heute am Horn liebe und damals auch schon immer geliebt habe, sind einfach die Klangfarben. Also es ist immer sehr interessant, denn die meisten Leute, wenn die Horn hören, dann können die das gar nicht so genau einordnen, den Begriff und das Instrument. Und wenn sie dann den Klang hören, dann, ah ja, das habe ich schon mal gehört. Denn das Horn wird ja ganz viel in Filmmusik und zum Beispiel bei Universal Pictures, dieses Intro, das ist ja komplett Horn am Anfang. Also es kommt ganz, ganz oft vor.
Deswegen, also wenn man uns darauf aufmerksam macht, dann erkennen wir es, aber sonst könnten wir es nicht beschreiben. Verstehe ich Sie da richtig?
Genau, also das ist, glaube ich, bei jedem individuell, ob er oder sie es kennt oder nicht kennt. Aber meistens ist es so, dass wenn der Klang dann irgendwie auftaucht, dann sagt man, ah ja, das kommt mir doch ein wenig vertraut vor.
Jetzt sind Sie, ich habe es eben schon erwähnt, ohne Arme auf die Welt gekommen. Da denkt man ja erstmal, naja, das Instrument Horn ist etwas, was weiter weg liegt. Brauchten Sie schon früh einen Ehrgeiz oder eine Durchsetzungskraft, um zu sagen, ja, ich erschließe mir die Welt, auch die musikalische, die vielleicht dann ja eher für Menschen mit Händen gemacht ist?
Ja, solche komplexen Dinge habe ich mit 4 ehrlich gesagt nicht. Solche komplexen Gedankengänge hatte ich mit 4 nicht. Es fängt an als Hobby. Man macht das, weil es einem Spaß macht und weil man Freude daran hat. Und in welche Richtung sich etwas entwickelt, was man mit 4 beginnt, das glaube ich, das kann niemand voraussagen. Ich meine, es gibt Eltern, die irgendwie dann von ihren Kindern etwas verlangen und die schon früh auf etwas trimmen oder in eine Richtung schubsen. Das war jetzt dadurch, dass ich halt aus einem komplett unmusikalischen Haushalt kam, bei mir natürlich nicht der Fall. Deswegen war das am Anfang einfach nur ein Hobby und Freude und mehr nicht.
Und eben auch ein großes Talent. Ich komme auch aus einer unmusikalischen Familie und bin mit sogar der Triangel aus dem Schulorchester rausgeflogen. Also da scheint dann ja doch noch mehr zu sein, lieber Herr Klieser, dass dieses Geschenk der Kreativität, dieses Geschenk, Musik als Sprache nutzen zu können, das ist ja etwas, was Ihnen dann in die Wiege gelegt wurde, dem Sie nachgespürt haben.
Ja, ich glaube, es hat mich einfach fasziniert. Und ich war schon immer ein Mensch, schon als Kind. Wenn mich Dinge fasziniert haben, dann bin ich da wie ein Hund hinterm Spielzeug einfach blind hinterhergelaufen. Ja. Ich habe mir nicht die Gedanken gemacht, was ich mit dem Spielzeug, sollte ich es mal fangen, was ich damit anstellen will. Ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht, ob das sinnvoll ist, hinter diesem Spielzeug hinterher zu rennen, sondern ich habe einfach Spielzeug gesehen wie der Hund und bin einfach losgerannt.
Wie so ein Wadenbeißer haben Sie sich festgelegt.
Wie so ein Wadenbeißer, genau. Das ist eigentlich das, wie ich sozusagen immer gelebt habe und wie ich immer funktioniert habe. Und glücklicherweise haben denn die Spielzeuge, die ich dann irgendwann eingefangen habe, dann dazu geführt, dass es auch zu etwas Brauchbarem am Ende herauskam.
Naja, brauchbar ist jetzt sehr, sehr bescheiden. Also wer den Leonard Bernstein Award abräumt und sämtliche Konzerte für Horn und Orchester von Mozart mit Salzburg spielt, der Camerata, also das ist jetzt sehr bescheiden.
Ja, aber das ist einfach, ich war halt immer, das sind immer im Leben, also so funktioniere ich. Ich habe nie irgendwie groß Pläne gemacht. Ich glaube, heutzutage, jetzt im Alter von 33 Jahren, fange ich dann schon an, an, so Pläne und Systeme zu aufzubauen, sagen, was will ich denn überhaupt machen mit meinem Leben, wo will ich denn überhaupt hin? Aber bis dato lief mein Leben eigentlich so, dass ich irgendwie überall reingestolpert bin, überall was gemacht habe, mich was fasziniert hat und ich dann hinterhergelaufen bin. Also das ist schon eher so eine...
Bewusstseinsprozess setzt später ein, merke ich schon.
Wie als kleiner Kind, man macht Blödsinn und hinterher stellt man fest, das war wirklich Blödsinn, den man gemacht hat, ja.
Die Kraft der Träume hat meinen Gast dahin gebracht, wo er heute steht, nämlich mit den großen Orchestern und auf den großen Orchesterbühnen in der ganzen Welt. Felix Glieser und sein Instrument, das Horn. Das Horn spielt auch eine ganz schön große Rolle bei Insta, ehrlich gesagt. Also viele, die nicht in Konzerte gehen oder Konzerträume selten betreten, können ihn trotzdem folgen bei Social Media. Wer und was ist Alex eigentlich?
Ja, Alex. Alex ist, glaube ich, eine Persönlichkeit, die geboren wurde in einer Zeit, in der Instrumente es ganz schwer hatten in ihrem Leben, nämlich als Corona losging und plötzlich alles gecancelt wurde und man zu Hause saß und ganz viel Freizeit hatte und ganz auf Zeit hatte, sich dumme Dinge auszudenken. Also bei mir war es tatsächlich so, als in einem Frühjahr 2020 war das ja dann wirklich wie vom einen auf den anderen Tag alles still war und ich dann zu Hause saß, dann habe ich auch, ehrlich gesagt, in der Zeit habe ich dann das Horn auch in die Ecke gelegt und im Case gelassen und mir dann irgendwie YouTube-Kochvideos angeguckt und dann einfach ganz bekloppte Dinge gekocht, die dann irgendwie auf YouTube ganz lustig aussahen und in echt dann gar nicht so lustig geschmeckt haben. Jedenfalls habe ich mich mit anderen Dingen beschäftigt und dann irgendwann nach einigen Wochen habe ich dann irgendwie mal in das Horn reingeschaut und das Problem bei uns Hornisten ist dann immer, wenn man die Ventile nicht benutzt, dann trocknen die so ein bisschen ein, dann wird das irgendwann alles sehr hart und man kann das nicht mehr die Mechanik bedienen. Und dann habe ich halt irgendwann mal geguckt, ob die Mechanik noch so einigermaßen funktioniert und habe darauf rumgedrückt. Und das ging dann auch noch so, da war ich dann ganz zufrieden, habe das Case wieder zugeklappt und dann dachte ich mir irgendwie so, das arme Horn, das hat es ja irgendwie
nicht sitzt so da im Dunkeln, in seinem dunklen, Case.
Keiner interessiert sich für ihn, niemand beschäftigt sich mit ihm. Und dann wurde auf einmal Alex geboren. Dann hat Alex zwei kleine Äuglein bekommen, zwei kleine Wackeläuglein und dann ging es los. Und dann hat Alex, ich glaube, der erste Post war, dass Alex sich Pasta gekocht hat und dann hat Alex angefangen, Bücher zu lesen und Alex hat auch ein Instrument gelernt, spielt so ein bisschen Ukulele, wobei das jetzt nicht so seine Stärke ist. Und so kam dann auf einmal Alex auf die Welt. Also es war im Grunde genommen so eine Corona-Schnapsidee.
So eine Corona-Idee, das Modell 103 der Gebrüder Alexander aus Mainz, Alex
so
zu nennen und dadurch vielleicht auch das Interesse an diesem Instrument zu wecken. Ich kann mir vorstellen, einige hören uns jetzt zu und sagen, Moment mal, Felix Glieser, das ist doch der fantastische Hornist, der ohne Arme geboren wurde, der kocht und postet bei Insta und spielt dieses Instrument, dass Menschen aus ihrer Umgebung oder die uns jetzt zuhören, vielleicht immer wieder sagen, wieso traut der sich das denn zu? Was antworten Sie denen?
Auch darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Was heißt Zutrauen? Man macht, also, warum soll ich es nicht machen? Also das wäre ja dann sozusagen die Gegenfrage. Ehrlich gesagt, ich bin jetzt nicht so ein Mensch, der ständig darüber nachdenkt, ist das in Ordnung, ist das nicht in Ordnung.
Ja, aber in Ihrem Buch, stell dir vor, es geht nicht oder und einer tut es doch, schreiben Sie ja schon. Es ging ja eigentlich schon so ein bisschen im Kindergarten los, setzt sich in der Schule fort und gehörte auch im Studium nicht auf. Immer wieder, dass man ihnen Dinge nicht zugetraut hat.
Ja, natürlich. Also ich glaube, das ist, wenn man Menschen sieht, die in etwas erfolgreich sind, dann gehen die Menschen, die diese Menschen, die in etwas erfolgreich sind, sehen, gehen die zwangsläufig immer davon aus, dass etwas sehr, sehr smooth im Leben funktionierte, dass die Dinge einfach da waren, dass alles einfach geklappt hat, dass diese Person für etwas sehr, sehr viel Talent hatte und so weiter. Und in der Regel ist das eher weniger der Fall. Und deswegen habe ich auch ganz oft natürlich gehört, dass das alles keinen Sinn macht, dass das nicht vernünftig ist, dass ich doch bitte was Vernünftiges machen sollte. Dann auch im Studium, dass ich den Platz...
Was wäre denn was Vernünftiges gewesen, als ein Instrument zu spielen, von dem Sie uns ja nun zu Genüge bewiesen haben, dass man es auch spielen kann mit den Füßen, auch dann, wenn man eben keine Arme hat?
Ja, das weiß ich nicht. Das hätte ich die vielleicht mal fragen sollen. Vielleicht irgendwie Finanzbeamter oder Steuerberater oder ich weiß nicht, was ein Vernünftiger... Das habe ich mir ehrlich gesagt nicht so die Gedanken gemacht. Wie gesagt, ich war immer so dieserjenige, der irgendwie den Ball gesehen hat und da einfach hinterher wollte, weil einfach Ball interessant war. Und so war das halt auch mit dem Horn, dass ich gesagt habe, das will ich machen, das interessiert mich, das fasziniert mich und dann bin ich dem hinterhergerannt. Und wenn ich in so einer Hinterherrennphase bin, dann ist das gar nicht so entscheidend für mich, ob jetzt die anderen das toll finden oder nicht toll finden, sondern für mich ist viel wichtiger, dass mich das begeistert.
Begeistert. Aber Sie schreiben nochmal dieses Wort unmöglich. Das ist doch unmöglich, dass jemand ohne Arme Horn spielt. Das haben Sie in Ihrem Leben sehr oft gehört und das tue ich immer noch. Anmoderationen von meinen Auftritten enthalten oft den Hinweis, ich hätte Unmögliches vollbracht. Was man damit meint, ist, dass ich Horn mit den Füßen spiele. Werde ich darauf angesprochen, erwidere ich gern, dass ich eigentlich der Einzige bin, der es irgendwie je ausprobiert hat. Und die Unmöglichkeit eigentlich nur darin besteht, dass es keiner zuvor irgendwie mal versucht hat. Oder? Also das Wort unmöglich gibt es dann ja nicht für Sie.
Das gibt es auch für andere nicht, nur manche benutzen es halt. Ich glaube, wenn man jetzt vor 300 Jahren gesagt hätte, wir fliegen mal auf den Mond, dann hätten die Menschen gesagt, das ist unmöglich. Wenn man gesagt hat, es gibt irgendwann künstliche Intelligenz, die die Arbeit abnimmt, dann hätten die Menschen gesagt, das ist unmöglich. Natürlich, das ist immer, das ist halt das Buch, was ich geschrieben habe, was ja eher in Richtung Ratgeber geht, das beschäftigt sich halt sehr viel mit diesen Themen, wie wir selber uns wahrnehmen, wie wir uns selber sehen und wie wir selber sozusagen auch die Kontrolle über das, was wir gerne machen möchten, über unser Leben und so weiter bekommen können. Natürlich das Wort, wenn man sagt, etwas funktioniert nicht, etwas ist nicht möglich, das ist etwas, was oft einfach sehr vorgeschoben ist.
Wir reden heute auch über Ihr Buch, Stell dir vor, es geht nicht und einer tut es doch. Darin schreiben Sie ja, dass die Kraft der Träume für Sie auch ein großer Motor war, da zu sein, wo Sie heute sind, nämlich international erfolgreich. Was sind das für Träume? Motorträume, Albträume, entspannte Träume? Was können Träume bewirken?
Naja, ich glaube, es gibt jetzt zwei Dinge. Also erstens bin ich felsenfest davon überzeugt, dass wenn wir etwas finden in unserem Leben, was uns wirklich begeistert, dann ist das die größte Antriebsfeder, dann ist das die größte Motivation und auch auf der anderen Seite die größte Freude. Und ich glaube, wir leben in einer Welt und in einer Gesellschaft, in der Träume oft nicht wahnsinnig ernst genommen werden.
Wer macht die denn klein eigentlich? Also wann fängt das denn an? Sind wir das selbst oder kommt das von außen?
Nee, also fängt jedes Mal da an, wenn man zum Beispiel sagt, das ist ein Träumer. Ja, das suggeriert ja schon, dass diese Person Dingen hinterherrennt oder von Dingen fasziniert ist oder was will, was völlig unrealistisch ist. Also man hat irgendwie einen Traum, man hat einen Wunsch, aber ein Träumer ist jemand, der einen Wunsch hat, der aber völlig absurd ist. So, damit fängt das ja schon an. Und die Lebenserfahrung, die ich halt dann gesammelt habe in meinem Leben, was Träume angeht, wenn man dann lernt oder versteht, Träume ernst zu nehmen, Träume wichtig zu nehmen, Träume auch zu priorisieren, ganz egal davon, wie realistisch oder unrealistisch es erscheint. Ich meine, als ich 16, 17 Jahre alt war, da war sozusagen der Weg zum Hornisten. Ich glaube, ich hätte auch Astronaut werden wollen. Das wäre ungefähr dieselbe Distanz gewesen.
Da waren Sie aber schon an der Musikhochschule in Hannover. Hallo?
Aber man muss halt sagen, das klingt immer nach viel, aber ein ganz, 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 ganz großer Teil von denjenigen, die einen Abschluss an einer Musikhochschule machen,
schaffen es dann auch.
Wird nichts so. Das muss man immer sagen. Das bedeutet, das klingt ja manchmal, man ist nahe dran, aber das ist dann doch noch sehr, sehr weit entfernt.
Und ja, und von hinten schubst ja immer und klopft und streichelt uns dieser Traum. Und von dem sagen Sie ja, der kann auch eine unglaubliche, unbändige Kraft in uns auslösen, die mit nichts zu vergleichen ist. Also weder mit Angst, noch mit Druck, noch mit Zwang. Also keine Kraft der Welt kann die Kraft eines Traums erreichen.
Naja, also wenn ich jetzt bei der Hochschule bin, wenn man dann sozusagen, also wenn man dann diese Träume auch ernst nimmt, egal wie absurd die in diesem Moment erscheinen oder wie weit entfernt sie scheinen, dann ist das natürlich immer die größte Kraft, die größte Motivation. Denn Dinge, die wir lieben und Dinge, die uns Freude bereiten, die machen wir gerne. Dinge, die wir nicht mögen, die machen wir nicht gerne. Und es ist halt oftmals schwer, glaube ich, kann sich ja jeder zu Hause mal Gedanken darüber machen, was denn wirklich so die eigenen Träume sind. Das muss gar nichts Großes sein. Das muss nicht immer das Spektakuläre sein. Das kann auch sein, dass ich sage, ich würde gerne jede Woche einmal ins Schwimmbad gehen und dort ein bisschen schwimmen. Das können auch kleine Dinge sein, die man aber irgendwie nicht so ernst nimmt und nicht so priorisiert. Und dann fallen diese Träume dann halt oft hinten runter. Und das war halt für mich immer sozusagen mein Antrieb, warum ich Dinge getan habe, warum ich auch mit dem Horn immer weitergemacht habe. Und natürlich war es in meiner Karriere oft so, dass ich sehr, sehr schwierige Situationen hatte, wo ich kurz davor war, aufzuhören. aufzuhören und aufzugeben und sagen, ey, das macht wirklich, das macht hier keinen Sinn. Du drehst dich im Kreis. Und ich glaube, wenn ich in diesem Moment nicht diese innere Überzeugung davon gehabt hätte, es zu tun, dann würde ich heute hier nicht sitzen. Und wenn du dann mit etwas erfolgreich bist oder wenn etwas funktioniert, dann switcht die gesamte Gesellschaft natürlich um 180 Grad rum. Dann ist das super und dann ist Vorbild.
Gut, der Erfolg gibt Ihnen dann natürlich schon recht, ja, dass man dann sagt, ja, der war ja gar kein Träumer, der hat es ja echt gerockt. Der ist ja, wirklich jemand, der Preise bekommt und international spielt. Aber das heißt dann ja auch, man muss an diesem Traum festhalten. Und oft haben wir doch selber so einen kleinen Hammer und hauen uns damit immer auf den Kopf und sagen, ja, vielleicht haben die anderen recht. Und dann werden die Stimmen und die negative Kraft wird doch dann auch lauter.
Genau, und ich glaube, was ganz oft in uns vorkommt, ist, wir sind sehr unhöflich zu uns selbst, nenne ich das immer. Also wir trauen uns selbst sehr oft Dinge nicht zu, wir reden schlecht über uns selbst, wir sagen, ach, da bin ich nicht gut. Also wie oft ich schon gehört habe, dass Leute zu mir gekommen sind und gesagt, ich hätte auch gerne ein Instrument gelernt, aber ich bin ja vollkommen unmusikalisch. Ich glaube, für 99,9% der Menschen trifft das vom Prinzip her nicht zu. Man kann das alles lernen, das ist alles erlernbar. Das Wichtigste ist, dass man Interesse dafür hat und dass man Begeisterung dafür hat. Das ist viel wichtiger, als dass man sagt, ob man jetzt musikalisch ist. Aber trotzdem urteilen wir selbst über uns in einer Art und Weise oder reden selbst mit uns in einer Art und Weise, wo wir jetzt, wenn wir das anderen gegenüber tun würden, würde man schon sagen, oh, das ist jetzt aber nicht sehr nett oder nicht sehr höflich. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir halt auch lernen, nett und freundlich und gnädig mit uns selbst zu sein.
Ja, die Kraft der Träume hat meinen Gast dahin gebracht, ein internationaler Musiker zu werden. Zum Beispiel mit den Royal Philharmonic Orchestra in London haben sie gespielt, lieber Felix Glieser. Sie sind dann ein Teil des Orchesters. Spielen Sie dann ein ganzes Konzert durch oder gibt es dann für einen Hornisten wie Sie dann immer einen Solopart? Wie ist das?
Genau, also ich reise sozusagen zu den Orchestern und bin dann halt der Solist für das jeweilige Konzert. Und dann gibt es halt immer sogenannte Hornkonzerte, das gibt es dann auch mit Klavier, das sind dann Klavierkonzerte oder bei Geigern sind das dann Violinkonzerte. Und das heißt dann immer, dass dieses Instrument der oder die Solistin ist und steht vor dem Orchester und spielt dann sozusagen den Solopart. Und das ist das, was ich dann mit den Orchestern mache. Dann reise ich zu den Orchestern hin, die haben dann zum Beispiel ein Hornkonzert von Mozart oder von Haydn oder von Strauss und dann spiele ich das Stück mit denen. Also ich bin ja nicht im Orchester drin oder bin auch nicht eigentlich nicht...
Kein fester Bestandteil des Orchesters. Aber Sie haben mal gesagt, irgendwie Orchester und Konzerte, die klingen irgendwie anders, je nach Land. Wie muss ich das denn verstehen?
Ja, also das ist so, dass natürlich jedes Land, auch jede Stadt hat so ihre eigene Tradition. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie in einer Kultur, ne? Also die Menschen in Italien haben jetzt nicht alle, man darf das nicht immer alles über einen Kamm scheren, aber vom Prinzip her vielleicht eine andere Sicht auf die Welt der Dinge und andere Herangehensweise an das Leben als die Leute, die, was ich, in Finnland leben. Und so wie es ja charakterlich und auch Gesellschaft, kulturell in einzelnen Personen Unterschiede gibt, so gibt es das natürlich auch bei Orchestern und bei Musikern. Und natürlich klingt ein Orchester, was jetzt in Großbritannien beispielsweise ist, das klingt anders als ein Orchester, was jetzt in Asien ist oder was in Deutschland ist und so weiter.
Also das deutsche Publikum ist dann auch anders drauf als das italienische?
Das Publikum, ja, aber auch natürlich auch die Musiker, das Orchester, die Art und Weise, wie man die Musik macht, wie man klingt und so weiter, das ist schon von Regionen, von Land, von Stadt und so weiter, ist das schon sehr unterschiedlich.
Ja, dann würde ich doch vorschlagen, wir hören uns jetzt mal gemeinsam eine kurze Passage an aus einem Ihrer fantastischen Hornkonzerte. Das Hornkonzert in D-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart zusammen mit dem Orchester Camerata Salzburg. Felix Glieser mit seinem Horn Alex in Aktion mit dem Orchester Camerata Salzburg. Aber wie läuft das eigentlich, wenn Sie als Solist zu einem neuen großen Orchester dazukommen, um gemeinsam zu musizieren? Alle wissen, Sie sind einer der besten Hornisten der Welt, aber Sie spielen eben, aus bekannten Gründen, das Instrument mit Ihren Füßen. Wie machen Sie das mit der Fußtechnik? Spielt das dann überhaupt noch eine Rolle bei den musikalischen Profis?
Nee, man muss hier eine Sache sagen, wenn man das beruflich macht, dann Zeit ist Geld. Das bedeutet, das ist jetzt nicht so, dass man sich jetzt gemütlich zusammensetzt, sich ein Käffchen macht und sagt, jetzt machen wir mal eine hübsche Probe. Sondern man geht, Tür geht auf, geht rein, man hat teilweise, also in Großbritannien ist es oft so, dass wirklich die Orchester für jede einzelne Minute bezahlt werden.
Und what?
Dann gibt es halt Manager, die genau sagen, was ich, das Stück ist 16 Minuten lang, also kriegst du die Probe für 20 Minuten. Und wenn diese 20 Minuten rum sind, dann lassen alle Musiker Stifte, Instrumente und so weiter auf den Boden fallen. Das bedeutet, das ist ein wahnsinnig schnelllebiges Geschäft. Das ist ein wahnsinnig auf Zeit geprägtes Geschäft. Also ich habe gestern zum Beispiel, vorgestern habe ich mit Prager Symphonieorchester gespielt. Und da haben wir uns halt kurz vorm Konzert, haben wir uns einmal kurz getroffen, die auch die Sätze angespielt und dann ging es auf die Bühne. Also das ist halt die Realität, in der man sich dann sozusagen als Berufsmusiker befindet. Und da ist natürlich, da ist jetzt nicht so der Platz für, sagen wir mal, Austausch und Sentimentalitäten, sondern das ist so, mach deinen Job, wenn du den Job gut machst, dann gibt's Geld, wenn du den Job schlecht machst, dann ciao Kakao.
Ich wollte nur noch mal ganz kurz fragen, vielleicht können Sie das für uns Laien einmal noch mal kurz erklären. Also ein Fuß hat 5 Zehen, eine Hand hat 5 Finger, mein Bruder hat mal Trompete gespielt, da waren 3 Ventile.
Genau.
Wie viele hat das Horn? 4? Nee, auch 3.
Ja, also es hat 3 genau Ventile und dann gibt es noch ein sogenanntes ein Ventil, wo man sozusagen, also wir haben quasi 2 Instrumente in einem mit 2 verschiedenen Tonarten.
Okay,
mit dem 4. Ventil kann man dann noch sozusagen zwischen den Instrumenten hin und her switchen.
Und Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, welcher Zeh übernimmt dann welche Fingerfunktion?
Das ist eine hervorragende Frage. Ich glaube, ich mache das sehr instinktiv. Für jedes Ventil gibt es dann sozusagen einen Zeh, der dafür zuständig ist.
Und ist die Anzahl der Gelenke, die wir in einem Fingergelenk haben, auch genau gleich wie beim Zeh?
Ehrlich gesagt, ich habe null Ahnung.
Och, Herr Gliese, ich dachte, ja. Sie sind vorbereitet für das Gespräch. Das Horn Alex und die Stradivari. Felix Gliese gehört zu den besten Hornisten der Welt. Eine Stradivari, lieber Felix Gliese, besitzen Sie nicht, denn Sie sind ein Star in der Klassikwelt mit dem Instrument Horn. Vielfach ausgezeichnet und ich freue mich, dass Sie dieses Mal mein Gast sind im Sonntagstalk von SR1 und HR3. Es gibt verschiedene Hörner. Welches ist dein Horn? Horn ist ja nicht gleich Horn.
Ja, also es gibt tatsächlich verschiedene Hörner. Also wir fangen mal an, zum Beispiel das Posthorn, ne? Bei der Post oder auf Briefkästen sieht man das dann oft. Das ist dann einfach so ein Kringel und in der Mitte ist nichts. In der Mitte ist es hohl. Und das war sozusagen der Ursprung der Hörner mal. Also ganz ursprünglich war das mal ein Signalinstrument, worüber man über weite Distanzen kommunizieren konnte. Denn so ein Horn trägt sich klanglich sehr, sehr gut. Das bedeutet, wenn man irgendwie jemandem 2 Kilometer im Wald sagen wollte, trinken wir einen Kaffee, dann hat man halt die Trinken wir Kaffee-Melodie kurz gespielt. Und dann hat die Person gehört, da hinten will jemand mit mir Kaffee trinken, dann spiele ich.
Aus dem Militär kennt man das auch so als Warnung, ne?
Genau, und aus der Jagd. Und ne, also es ist einfach so, genau, es wurde halt sehr als kommunikatives Instrument eingesetzt. Und hat sich dann immer mehr in den Konzertsaal etabliert. Mhm. Und das Instrument, was heute als modernes Instrument sozusagen existiert, die ersten Anfänge davon stammen von 1819, glaube ich, wenn ich jetzt hier mal klugscheißen will.
Ja,
bin mir ganz sicher,
einfach sagen. Ort, wo Sie es können, lieber Felix Kieser.
Genau.
Aber ich wollte nur sagen, so eine Stradivari, da weiß jeder, ja, das ist vielleicht der Rolls-Royce unter den Instrumenten. Da hört man schon mal, bei Sotheby's gibt es eine Versteigerung in Milliardensummen. Gibt es das bei Hörnern auch?
Nein.
Solche Kostbarkeiten?
Nein. Also man muss ja auch immer sagen, eine Stradivari oder Streichinstrumente haben ja immer das Problem oder das Gute für denjenigen oder derjenigen, die sie besitzen, dass sie ja nicht mehr produziert werden können. Also die Stradivari gibt es eine bestimmte Anzahl auf dem Planeten und die Anzahl wird tendenziell natürlich weniger und nicht mehr. Und bei Verknappung eines Produktes mit hoher Nachfrage steigen natürlich automatisch die Preise.
Das ist bei Alex noch nicht so. Oder erkennt Alex dein Horn schon seinen Wert?
Nein. Und vor allem, man kann einfach einen neuen Alex bauen.
Alex ist ersetzbar. Gibt es immer nur einen Alex? Oder hast du, wie Tennisspieler haben ja in ihrer Tasche immer 3, 4, 8 Schläger. Hast du auch so einen Ersatz-Alex?
Nee. Ich habe ein Instrument und wenn das weg ist, dann mache ich mir dann damit Gedanken, was ich dann einstelle. Nee, ich habe nur einen. Da gibt es viele Spleens, so. Es gibt viele Leute, die jede Woche was Neues probieren, aber ich bin da sehr, ich habe so meinen Kram und dann.
Da musst du sehr konzentriert sein. Stell dir vor, du fährst mit der Deutschen Bahn und steigst aus und vergisst Alex, dein Horn.
Deswegen nehme ich es lieber überall mit und lass es nicht liegen, genau.
Auf den ersten Laienblick sieht das Horn so aus, als könnte man ihm gar nicht so viele verschiedene Töne entlocken und Klänge. Täuscht aber gewaltig, oder?
Na klar, also ich meine, es ist ein hochwertiges, vollwertiges Instrument und kann alles, was ein kleines Instrument so tun muss. Also man kann alle Tönchen, alle Lautstärken, alles, was man so möchte, kann man mit so einem Horn fabrizieren.
Gibt es eigentlich irgendwas, von dem du auch mal sagst, das kann ich nicht, das mache ich nicht? Also wir haben davon gesprochen, dass du das Wort unmöglich aus deinem Wortschatz gestrichen hast. Das schreibst du auch in deinem aktuellen Buch. Stell dir vor, es geht nicht und einer tut es doch. Weil viele gesagt haben, ein Junge, der 5 ist und davon träumt, ein Horn zu spielen, aber keine Arme hat, das wird nicht gehen. Du hast es allen bewiesen, es geht doch. Der Junge, der den Rucksack kaufen möchte oder den Schulranzen für die Einschulung und dann rutscht das bei Bewegung immer wieder von den Schultern, hat auch eine Lösung gefunden. Aber gibt es Augenblicke auch mal bei Konzerten, wo du sagst, jetzt schaffe ich das vielleicht nicht?
Naja, es ist so, es kommt immer darauf an, ob mich Dinge faszinieren. Also in der Schule zum Beispiel war das ganz oft so, dass mich Dinge nicht begeistert haben. Und ich war jetzt kein, also ich habe mein Abitur und so weiter, ich habe das alles gemacht, aber das hat mich überhaupt nicht gejuckt. Und ich muss halt, wenn ich etwas mache, dann muss ich einen Sinn für mich dort hintersehen. Und wenn ich jetzt Dinge tue, wo ich für mich keinen Sinn dahinter sehe, dann komme ich sehr schnell in den Modus, dass ich denke, das ist jetzt reine Zeitverschwendung. Und die Zeit, die ich jetzt hier sitze und eine Tabelle in Textform umwandle oder einen Text in eine Tabelle umwandle, die kann ich für andere Dinge sehr, sehr viel sinnvoller
nutzen. Dann geht deine Aufmerksamkeit gleich komplett runter.
Die ist komplett weg und das interessiert mich auch nicht. Und ich bin jetzt kein Mensch, der alles toll machen will und der hinter allem hinterher rennt und im Allen der Beste sein will. Also komplett 0,000. Sondern wenn mich Dinge begeistern, ja. Wenn mich Dinge nicht begeistern, nicht. Also Schule war immer sowas. Ich habe dann irgendwann angefangen, ich glaube, ich war in der 10. Klasse oder so, habe ich dann irgendwann angefangen und habe mir gedacht, hey, ich sitze jetzt irgendwie bis 4 Uhr in der Schule. Bis ich zu Hause bin, ist es 5, 5:30. Dann müsste ich theoretisch noch 2 Stunden Hausaufgaben machen. Und dann ist der Tag rum und ich habe nicht wirklich was Produktives getan. Da habe ich halt irgendwann entschlossen, habe gesagt, okay, diese 2 Stunden Hausaufgaben, die streiche ich mal aus meinem Tagesgeschäft und investiere die Zeit in das Horn.
So, alle Schüler, die jetzt mithören, lieber Felix Klieser, was sagen wir denen denn? Das ist kontraproduktiv für Hausaufgaben betreuende Eltern.
Das ist kontraproduktiv, genau. Aber was ich damit sagen will, und das ist halt, ich meine, wir leben in einer Gesellschaft und wir leben in einer Welt, in der es sehr starre Normen gibt, was konform ist und was nicht konform ist. Und speziell hier in Deutschland ist es halt wirklich so, dass wir sagen, wir gehen in die Schule, wir machen eine Ausbildung, wir studieren etwas, dann suchen wir uns einen Job, dann haben wir diesen Job, schließen Bausparvertrag ab und so weiter. Also es gibt sehr klare und vor allen Dingen sehr starre Regeln, wie ein Leben funktionieren soll. Das ist in anderen Ländern anders.
Und jetzt haben wir eben, lieber Felix, gesagt, es gibt auch Momente in deiner internationalen Karriere, wo du auch mal an den Punkt gekommen bist und gesagt hast, vielleicht geht's hier nicht weiter, ja? Obwohl ich schon so vieles geschafft habe. Eine Geschichte, die du in deinem aktuellen Buch beschreibst, hat etwas mit einem Teppich zu tun. Erzähl mal.
Genau, und zwar, es geht in diesem Kapitel darum, wie wir uns selber besser kennenlernen. Was ich finde, ist eine wesentliche Fähigkeit, die wir im Leben haben, die uns nach vorne bringt. Und zwar, ich war damals 13 Jahre alt und ich bin von der beschaulichen Musikschule in Göttingen nach Hannover an die Musikhochschule gekommen und habe dort die Aufnahmeprüfung bestanden. Und plötzlich war ich in einem Umfeld, in dem nichts mehr kindgerecht war. Also in der Musikschule ist alles gemütlich, überall sind Kastanienmännchen. Und dann kommt man an eine Hochschule. Eine Hochschule ist halt, da ist man halt im Berufsleben. Das bedeutet, da hat man mit Professoren zu tun. Dort ist man mehr auf Funktionalität aus, sowohl was die Räumlichkeiten als auch den Lehrplan anging. Und ich fing auf einmal an, mich völlig unwohl zu fühlen. Und auf einmal war ich nicht mehr in der Lage, im Unterricht mit der Qualität zu spielen, die ich normalerweise spielen konnte. Zu Hause hat alles funktioniert. Zu Hause konnte ich ganz normal spielen. Und dann war ich in der Hochschule und auf einmal habe ich gemerkt, Mensch, irgendwie, ich fühle mich unwohl. Und dann fing ich an, verstehen zu wollen, woran das liegt. Und meine Lehrer und Kommilitonen und so weiter meinten, ja, das ist klar, wenn man vor Leuten spielt, dann ist man völlig nervös und aufgeregt und das ist Lampenfieber, das geht irgendwann rüber. Klar war ich auch nervös und so weiter, aber da war noch irgendwas anderes und dann fing ich an, die Räume abzuscannen und irgendwann stellte ich dann fest, okay, sobald ich in einen Raum reingehe, wo kein Teppichboden verlegt ist, fühle ich mich sofort unwohl. Und in der alten Musikschule waren überall so kleine ausgefranste Teppichvorleger ausgelegt, bei meinen Eltern, da waren überall Teppichboden verlegt. Also ich habe immer nur auf Teppichböden Teppichböden gespielt. Und dann habe ich geschnallt, okay, ich bin sehr auf Teppichböden fixiert, weil das meine gewohnte Umgebung ist. Und sobald ich den Teppich verlasse, fühle ich mich unwohl. Und dann fing ich an, im Badezimmer zu üben. Habe dann alle Badvorleger und alles, was irgendwie so einen Hauch von Gemütlichkeit ausgestrahlt hat, habe ich dann aus dem Badezimmer herausgeworfen und habe dann dort gespielt. Und plötzlich hatte ich genau dieses Unwohlsein, was ich in der Hochschule immer
also
hatte.
Also kann man aus einem vermeintlichen Defizit auch, wenn man es anders betrachtet, dann wiederum einen Vorteil machen?
Genau, umdrehen? Und dann habe ich halt dort gespielt und habe dann halt genau dieses selber Körpergefühl gehabt und habe gedacht, okay, Felix, das liegt einfach nur an dem Fußboden. Mhm. Und das habe ich dann halt kennengelernt. Dann habe ich ab da an wirklich nur noch im Badezimmer geübt, erst im normalen Badezimmer, dann im Gästebadezimmer. Und irgendwann bin ich dann noch sozusagen als ultimativer Endgegner in den Hauswirtschaftsraum gegangen mit Betonboden. Es hat nach alter Farbe gerochen und kein Licht und muffig und so weiter. Und ich habe mir gedacht, wenn du dich dort wohlfühlst, dann kann dir eigentlich nichts mehr passieren, denn schlimmer als dort gibt es nichts. Und das war so ein Weg, wo es halt in dem Buch darum geht, wie man sich selber kennenlernt, mhm. wie man sich selber versteht und wie man auch selber begreift, dass wir selber Dinge verändern können. Es ist nicht nur einfach Schicksal gegeben, mhm. wie damals meine Professoren meinten, das ist einfach, weil man nervös ist und weil man vor Leuten spielt. Und das ist einfach
so. Es hatte eigentlich eine andere Ursache.
Es hatte eine andere Ursache.
Aber Lampenfieber hat ja auch eine Rolle gespielt, weil du schon gesagt hast, also es gab auch Momente vor großem Publikum auftreten, ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Die Angst vor Publikum zu versagen kennen viele, die war bei dir aber auch so groß, dass du den Traum fast auch hingeschmissen hättest. Dann hast du so eine Art Fehlerkonto eingerichtet. Ist das so ein Trick wie mit dem Teppich, etwas genau, also, umzudrehen?
Genau, also das habe ich halt immer im Leben gemacht und mhm. ich hatte halt, wie gesagt, ich war relativ jung, da muss ich Anfang 20 gewesen sein. Das war ein Konzert in der Liederhalle in Stuttgart, die sehr, sehr groß ist. Das Konzert war komplett ausverkauft und ich erinnere mich halt noch daran, dass mein Lampenfieber so gigantisch hoch war. Ich glaube, für jemanden, der es nicht kennt, kann sich einfach vorstellen, wir gehen zum Zahnarzt und der Zahnarzt sagt, jo, wir müssen einmal die Zähne ziehen, oben links und unten rechts, aber es gibt heute keine Betäubungsspritze, weil Betäubungsmittel hat ihr Kollege vorher schon alles aufgebraucht, wir machen das jetzt ohne Betäubung. Und dieses Körpergefühl, was man dann auf einmal hat, diese Angst, diese Panik, so kann man das vielleicht vergleichen. Und dann
hast du sehr gut getroffen.
Meinte ich irgendwie so, boah, also wenn das jetzt mein Beruf ist, ja, wenn ich das jetzt Woche für Woche, Tag für Tag durchleben muss, das ist kein Leben. Da habe ich mir sehr intensiv Gedanken darüber gemacht, ob ich das wirklich machen will, ob so mein Leben aussehen soll oder ob ich nicht doch nochmal was anderes machen soll. Und dann habe ich halt irgendwann angefangen, habe gesagt, okay, du hast zwei Möglichkeiten, du gibst auf, dann war es das. Dann passiert genau das, wovor ich ja eigentlich Angst habe, nämlich, dass die Karriere zu Ende ist. Und wenn ich es weiter versuche, dann habe ich immerhin eine 50-50 Chance, dass es klappt oder dass es nicht klappt. Das war der erste Schritt. Aber dann war natürlich noch dieses Lampenfieber da und diese Angst da, wo ich dachte so, boah, das willst du eigentlich nicht. Und dann habe ich auch da wieder angefangen reinzuhören, warum bin ich denn nervös? Vor was habe ich denn genau Angst? Okay, man möchte sich nicht blamieren. Man möchte nicht, dass die anderen sagen, guck mal, der hat was falsch gemacht. Und dann fing ich an zu sagen, okay, ich mache jetzt für mich intern ein Fehlerkonto. Das bedeutet, auf das Konto schreibe ich 10 Fehlerpunkte gut und wenn ich 5 Fehler gemacht habe, dann bin ich immer noch im Plus mit 5 und habe de facto nichts passiert. Das ist natürlich so ein kleiner psychologischer Kniff, dass man sich erstmal sozusagen den eigenen Druck nimmt, es muss alles perfekt sein, es muss alles ordentlich sein. Und wenn man das lernt und wenn man das Schritt für Schritt macht, das ist ein Prozess, der geht nicht in ein, zwei Wochen, sondern das ist ein langwieriger Prozess, dann lernt der Kopf auch irgendwann, Mensch, auf der Bühne, es ist gar nicht so schlimm. Und selbst wenn du jetzt deine 10 Fehler voll hast, es wird dir nicht der Kopf abgerissen, du fällst nicht tot um. Und das sind so Strategien, die ich sozusagen dann entwickelt habe, wie man selber mit sich umgehen kann.
Ja, und für Probleme dann tatsächlich auch Lösungen finden. Tief Luft holen und dann kräftig mal ans Horn stoßen. Da kommt wahrscheinlich bei den meisten nicht viel Schönes raus, wenn überhaupt etwas, oder?
Ja, immerhin heiße Luft, damit kann man schon mal den Raum heizen. Also.
Ja, ganz genau. Was braucht man denn? Ist die Zunge wichtig? Ist die Lippenspannung wichtig? Was braucht man an der Gesichtsmuskulatur, um das Horn zu spielen?
Ja, wir können ja mal alle zusammen, das geht nämlich auch wunderbar ohne Instrument, wir können einen Crashkurs machen, Horn spielen lernen in 30 Sekunden.
Und schieß zwar, los.
Wie gesagt, können alle zu Hause jetzt vom Radio, können das alle gerne mitmachen. Und zwar, wir fangen an. Das Grundprinzip ist, wir pusten Luft durch die geschlossenen Lippen und die Lippen fangen an zu vibrieren. Also wir machen jetzt mal nicht singen, nicht mit der Kehle, sondern nur mit den Lippen. Genau, so und genau dieses Vibrieren, dieses Geräusch, was man hört.
Das Flattern.
Genau, das Flattern, das ist das, was im Grunde genommen der Hornton ist. Jetzt klingt das natürlich alles noch nicht so wahnsinnig schön. Das liegt daran, dass die Vibrationen sehr grob sind. Und wenn wir feinere Vibrationen haben wollen, dann müssen wir lernen, die Lippen aufeinander zu pressen. Also ein bisschen Kraft ausüben und dann wieder Luft durch die Lippen zu pusten. Das können wir ja machen. Einfach so einatmen und dann. Ja, nochmal, einmal. Ja, zwischendurch, ne? Sieht man, so mal geht die Luft
durch. Das kitzelt.
Genau, das kitzelt. Aber dieses, wenn man dieses leichte Vibrieren hört, dieses, das ist das, was im Grunde
genommen. Also Lippenspannung.
Genau, Lippenspannung. Das ist im Grunde genommen das, was ein Hornton ausmacht.
Also ein Basketballer braucht Sprungkraft und du brauchst Lippenspannung.
Genau.
Wie kannst du die trainieren? Durch viel Küssen, durch besonders viel Lippenpflege. Wie macht man das? Eben, oder das Instrument spielen.
Genau, also und wenn man jetzt sozusagen diese Vibration hat, das Instrument an sich, das macht gar nichts. Also das ist wirklich nur wie so ein Megafon, das verstärkt diesen Vibrationsklang. Also das stellt nichts her, produziert nichts, ändert auch nichts am Klang, sondern das machen wirklich genau die Lippen. Also man kann das auch ohne Instrument machen.
Spielt das Mundstück eine Rolle? Also,
ja, da geht
und
das,
wie ich die Lippen so ansetze, ist der Winkel dann wichtig?
Das sind denn im Endeffekt sind da ganz, ganz viele Faktoren wichtig. Aber jetzt für den allerersten Anfang ist das jetzt erstmal alles komplett unwichtig. Sondern man macht einfach nur Lippen zusammenpressen und pustet dort rein. Jetzt hat man natürlich das Problem,
klingt wie so ein Dampfer.
Ist ja ganz nett, genau, wie so ein Dampfer. Und jetzt möchte man natürlich auch unterschiedliche Töne spielen und das schafft man, indem man die Spannung in den Lippen verändert. Das kann man ja auch mal ausprobieren, indem man mal Luft durchpustet und dann mal doller die Lippen zusammendrückt oder weniger doll. Ja, so ein bisschen, ne? Also, wenn ich das jetzt mal mache, dann kann man ganze Melodien spielen.
Du hast auch
spielen.
Ein Muskelspannungsgedächtnis, das du immer wieder erwähnst. Das ist natürlich diese spezielle Lippenspannung für hohe und für niedrige Töne wahrscheinlich, dass du diese Variation drauf hast, die ich natürlich nicht beherrsche.
Genau, also man muss sich halt quasi für jeden einzelnen Ton muss man die genaue Lippenspannung sich merken. Mhm. Und das ist die Herausforderung eines Hornisten. Und wie gesagt, das Horn an sich, das macht eigentlich nicht wirklich was. Das ist genau das, was ich jetzt mit den Lippen gemacht habe. Wenn ich ins Horn spiele, mache ich exakt dasselbe, nur dass es dann halt ein bisschen anders klingt.
Aber für dich wurde ja als Hilfsmittel, weil du eben ohne Arm auf die Welt gekommen bist, ein Ständer entwickelt. Das heißt, du bist mit dem Mund am Mundstück dran und ist das Horn dann eingeklemmt in diesen Hornständer, nenne ich das jetzt mal?
Genau, also der Hornständer macht aber nichts anderes als einfach nur das Instrument festhalten. Also der hat jetzt keine tiefgründigere Funktion.
Und vor einem Konzert gibt es eine besondere Vorbereitung für die Lippen?
Naja, man spielt sich ein. Das bedeutet, man muss die Muskulatur warm spielen, einfach spielen. Man macht so verschiedene Übungen, dass dann sozusagen die Muskulatur durchblutet ist, dass die Muskulatur locker ist und so weiter. Also ähnlich wie ein Sportler, der sich aufwärmt. So muss man das als Hornistin auch machen.
Viele von uns haben so Ticks mit Lippenpflege, ne? Also klar, wir Frauen, viele von uns tragen ja auch Lippenstift, wahrscheinlich auch nicht so gut fürs Horn. Aber benutzt du eine besondere Lippenpflege?
Da habe ich einen hervorragenden Tipp. Für alle Leute, die Probleme mit den Lippen haben, vor allem auch sehr trockene Lippen haben, kann ich den hervorragenden Tipp geben, einfach gar nichts zu machen. Das Problem ist, wenn man die Lippen pflegt, wenn man zum Beispiel mit dieses Lippenstift und so weiter, diese Fette nimmt, dann wird dem Körper suggeriert, Mensch, die Lippen sind perfekt ausgerüstet, ich muss nichts machen. Und dann macht der Körper sozusagen diese Selbstpflege, stellt der Körper dann irgendwann ein. Deswegen wird man dann irgendwann so ein bisschen abhängig von diesen ganzen Einschmieren der Lippen.
Ah, ja, genau. Habe ich auch Freund, der muss andauernd das nachliefern und einschmieren, weil er immer denkt, die sind trocken.
Genau, weil der Körper dann irgendwann sozusagen das nicht mehr von alleine macht. Also man macht es dem Körper zu bequem, der Körper sagt entspannt, ich lehne mich zurück. Deswegen kann ich nur empfehlen, wer das macht, einfach mal sein lassen. Die ersten Wochen und Monate werden sehr, sehr hart. Irgendwann stellt sich aber der Körper ein. Also der Körper kann die Lippen schon, der kann sich vom Prinzip her, wenn man ihn lässt, darum selbst kümmern. Also mein Tipp ist einfach in Ruhe.
Nichts machen. Ich merke schon, der Mundraum eines Hornisten ist essentiell eben auch für dieses Instrument. Und wir reden drüber heute mit Felix Klieser. Und es gab eine Geschichte in deinem aktuellen Buch, lieber Felix Klieser. Stell dir vor, es geht nicht und einer tut es doch. Kannst du mir noch mal ganz kurz die Schulranzengeschichte erzählen? Weil das ist so ein Punkt, weil viele sagen, nee, geht jetzt nicht. Da rutscht vielleicht von den Schultern. Und du hast eigentlich immer für alles auch Lösungen gefunden.
Genau, das ist ein Kapitel, wo es darum geht, dass Probleme lösen auch Freude machen kann und nicht nur etwas Schreckliches sein muss. Und es geht darum, als ich im Kindergarten war, da wollte ich unbedingt einen Schulranzen mit so kleinen Rennautos haben. Und dann bin ich in das Geschäft gegangen und habe dann diesen Ranzen ausprobiert. Und natürlich, wenn man so einen Schulranzen mit zwei Trägern hat und keine Arme, die es festhalten, dann rutscht dieser Schulranzen dann einfach von den Schultern. Und das war dann irgendwie im ersten Moment für den Verkäufer eine, ja, irgendwie betrübende Situation und eine unglückliche Situation. Und dann fing er irgendwann an, sich eine Lösung einfallen zu lassen, und zwar eine kleine Kordel, die die kleinen Träger miteinander verbunden hat. Und dann hielt der Schulranzen auf einmal. Und das war so ein Beispiel dafür, sozusagen wie ein Verkäufer, der eigentlich nur einen Schulranzen verkauft, was ja schon an sich sehr nett ist, dann auf einmal viel mehr Freude und eben selbst sozusagen etwas, was erst ein Problem war und dann die Herausforderung gemeistert hat und sich die Person dann hinterher einfach sehr, sehr glücklich und sehr, sehr zufrieden ist, obwohl es eigentlich ein kleines Hindernis war.
Als du das Buch geschrieben hast, stell dir vor, es geht nicht und einer tut es doch, hattest du eigentlich ja jahrelang eine regelrechte Aversion gegen jegliches Schreiben. Du schreibst mit den Füßen, so wie du dein Instrument eben auch beherrschst. Und jetzt hast du durch das Schreiben die Freude eben auch am Schreiben entdeckt, obwohl da vorher so eine Art Aversion war?
Ich glaube, das Problem war immer, dass ich in der Schule sehr viel mit Texten zu tun hatte, die mich überhaupt nicht interessiert haben. Und wie ich halt so bin, wenn mich Dinge nicht interessieren, dann interessiert es mich auch nicht. Und das führte dann aber ganz oft dazu, dass im Deutschunterricht mir immer gesagt wurde, du kannst nicht schreiben, du kannst nicht mit Sprache umgehen. Das ist alles nicht so deins. Und als ich dann angefangen habe, dieses Buch zu schreiben und halt dann über Themen zu schreiben, die mich begeistern und die mich faszinieren, dann habe ich auf einmal festgestellt, dass dieser Glaubenssatz, den ich in mir trage, ich könne das nicht, eigentlich überhaupt gar nicht stimmt. Und das hat so ein bisschen gedauert, mehrere Wochen, bis ich mich da so denn eingegroovt habe. Und dann irgendwann habe ich halt Freude am Schreiben entwickelt und auf einmal Dinge von mir selbst kennengelernt und in Erfahrung bringen können, von denen ich vorher gar nicht wusste, dass es überhaupt existiert. Und das ist halt so ein Beispiel davon, wie wir halt Dinge, die wir oft eingeredet bekommen und die uns die Leute oft sagen, uns zu Personen werden lassen, die wir eigentlich gar nicht sind, obwohl wir es eigentlich vielleicht selber können.
Und du schaffst an vielen Stellen in deinem Leben solche Brücken. Du bist ein leidenschaftlicher Autofahrer. Da gibt es dann eine Spezialanfertigung, dass du es eben doch kannst. Und das ist eben das Schöne, diese Aha-Momente und die innere Bremse zu lösen. Ich bedanke mich bei dir, lieber Felix Glieser, für dieses Gespräch und wünsche dir alles Gute für deine Konzerte.
Dankeschön.
Der Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3.
Was denken, fühlen, erleben eigentlich Gefängnisinsassen? Zwei Kolleginnen des RBB sind dorthin gegangen, wo True-Crime-Podcasts aufhören. Nach der Verurteilung wollen sie rausfinden, ob man im Knast eigentlich ein besserer Mensch werden kann. Über 1,5 Jahre lang haben sie Menschen begleitet. Mit ihnen über ihre Höhen und Tiefen in der Zeit nach dem Urteil gesprochen. Sie in ihren Zellen besucht und beim Ausgang begleitet. Unter Mördern heißt der Podcast. Findet ihr in der ARD Audiothek.